Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
Willkommen im Clubraum, heute mit dem Mann, der mir von allen Männern das schlechteste Gewissen macht. Wenn ich es mal schaffe, ja, wenn ich mal es schaffe, innerhalb von einer Woche zu einer Lesung und einem Konzert zu gehen, dann ist er schon da und sitzt drei Reihen vor mir. Er hat eine Bilderbuchkarriere bei den tollsten Zeitungen des Landes gemacht. Ein paar Bücher hat er auch noch geschrieben, eins mit der tollsten Schauspielerin des Landes, Iris Berben nämlich. Und wenn sein täglicher Newsletter eintrudelt, dann weiß man, ab jetzt ist Flasche Wein aufmachen okay, denn es ist ungefähr 17 Uhr, die blaue Stunde im Homeoffice. Schön, dass du hier bist, Christoph Arment.
Vielen Dank für die Einladung und für die schöne Vorstellung. Besser kann es ja gar nicht mehr werden.
Ja, wollen wir mal hoffen, mal gucken. Das sagst du vielleicht auch oder hast du bis 2020 über deine eigene Karriere gesagt? Bis dahin warst du nämlich Chefredakteur des Zeitmagazins und jetzt bist du Editorial Director. Ist das besser oder schlechter als Chefredakteur?
Es ist so schön. Weil ich natürlich auch so lange Chefredakteur vom Zeitmagazin war. Es sind ja fast anderthalb Jahrzehnte gewesen. Und jetzt verantwortlich zu sein für die strategische Ausrichtung von all den Titeln und Objekten, von Podcasts bis den Magazinen, die mitzuentwickeln und gemeinsam mit der Chefredaktion dafür einzustehen, ist einfach fantastisch.
Also würdest du sagen, du hast jetzt mehr Macht als vorher?
Nee, also ich habe, glaube ich, noch mehr Macht.
Die schönere Macht.
Aber ja, was eben toll ist, ist, dass wir jetzt oder dass ich jetzt auch ein bisschen Raum habe dafür, an neuen Projekten zu arbeiten. Das haben wir natürlich vorher auch gemacht in den letzten Jahren unter meiner Chefredaktion. Aber jetzt darüber nachzudenken, wie wir zum Beispiel ja das Food-Magazin vorbereitet haben letztes Jahr, den Zeitmagazin Wochenmarkt, dafür dann richtig sich reinzuhängen, auch die Zeit zu haben dafür. Ich glaube, das tut der Marke insgesamt auch gut. Und ich bin ja also seit ein paar Jahren nebenberuflich Podcaster und habe jetzt auch die Zeit, eben einen wöchentlichen Podcast zusätzlich zu machen mit Ilona Hartmann, der mir einfach eine ganz große Freude macht. Und was machst du am Wochenende?
Und das tut er uns allen, dieser Podcast. Kurz vorher möchte ich, bevor wir über deinen unglaublichen Werdegang und über deine Personen sprechen wollen, will ich ganz kurz noch meinen Chefredakteur bei Turi 2 begrüßen, Markus Tranto.
Hallo Aline, grüß dich.
Ja, Next Step Editorial Director bei Turi 2, würde ich sagen.
Ich muss da, Peter Turi ist, glaube ich, im Publikum. Wir können ja noch ein bisschen verhandeln dann, ne?
Genau, das machen wir dann später, klar, unter uns. Also, Christoph Arment wird dir da bestimmt hilfreiche Tipps geben und auch noch erzählen, wie man einen erfolgreichen Newsletter schreibt. Und es auch noch schafft, als Fanboy journalistische Distanz auf Popkonzerten zu behalten. Das werden wir alles hoffentlich in der nächsten Dreiviertelstunde besprechen. Zuvor allerdings unsere Thesen.
Die Themen der Woche.
Jeder von uns hat eine Meldung der Woche mitgebracht, die er bestenfalls auf Turi 2 gelesen hat und über die wir hier kurz untereinander streiten wollen. Christoph Arment, du kennst die Spielregel.
Ja.
Dann schieß los. Ja, welche Meldung hat dich besonders bewegt? Worüber möchtest du mit uns kurz sprechen?
Also meine These ist, dass wir eigentlich als Deutsche ja immer so das Gefühl haben, es geht alles schief im Land. Und wenn man sich aber eigentlich anschaut, wie die Situation ist, wie cool die Deutschen reagieren, trotz Pandemie, trotz Krieg, trotz Inflation und einem Bundeskanzler, der so ja offenbar Kommunikationsschwierigkeiten hat, dann muss ich sagen, Deutschland geht es doch viel besser, als die Deutschen selber glauben.
Sehr interessante These. Markus Tranto, deine Haltung dazu, Daumen hoch oder runter?
Ja, ich würde tendenziell sagen, schon Daumen hoch und vor allen Dingen auch deswegen, weil man ja sagen kann, was einen nicht umbringt, das macht einen härter, ne? Vielleicht ist das ja mit dem Gemüt ja oder unserer Demokratie ähnlich. Ja? Pandemie, die gesellschaftlichen Fronten, die sich da aufgebaut haben, so die Risse, die durch Freundeskreise und Familien gezogen sind. Ich glaube, dass die schon echt waren und dass das schon eine Zeit war, in denen es dem Land schlechter ging. Aber wenn ich jetzt auf die letzten Wahlergebnisse gucke, dann sind die Risse schneller weg, als ich es für möglich gehalten hätte. Oder Christoph, woran machst du das fest, dass es uns so gut geht?
Naja, also wenn man sich jetzt anschaut, man könnte ja auch angesichts dieser Weltlage politisch und ökonomisch denken, dass die radikalen Parteien Zulauf finden. Aber das Gegenteil in Deutschland ist ja der Fall. also rechts außen und ja auch in Teilen der der Linksaußenpartei. Die beiden kämpfen um die 5%-Hürde, verlieren Wahlen, haben große interne Machtkämpfe. Also eigentlich ein gutes Zeichen, dass die politische Mitte in Deutschland gerade in solchen Krisenzeiten offenbar stärker ist, als manche angenommen haben.
Das würde ich tatsächlich auch sagen, deswegen Daumen hoch für deine These.
Ja, okay, also vielleicht bin ich zu viel in Berlin oder zu oft auf Twitter. Ich sehe total eine sehr brüchige Gesellschaft und ich erlebe das sogar bei mir selbst. Ist das eigentlich schon eine Verschwörungstheorie, wenn ich mich frage, hat Putin was gegen Scholz in der Hand? Oder ist unser Bundeskanzler einfach so ein Typ, der sich durch sein Amt hindurch wursteln will? Wäre ja nicht der Erste. Es gibt ja ziemlich viele deutsche Männer, die sich durch ganze Ehen hindurch wursteln. So, jetzt waren Landtagswahlen noch nie der große Straßenfeger, aber dass diese fehlenden 44% der Wahlberechtigten einfach nur faule Demokraten sind, eigentlich auch ein ganz guter Name für eine Partei, die faulen Demokraten und nicht Gegner der Demokratie, das wage ich natürlich zu hoffen, lieber Christoph, und würde dir gerne einen Daumen hoch geben für deine These. Richtig gut lässt sich das für mich aber eigentlich nicht erkennen, denn Kritik an der deutschen Politik wird in meinen Augen derzeit eigentlich nur mit der Heinrich-Haffenlohr-Methode erstickt. Ich scheiß dich so weit von zu mit meinem Geld. Das Volk muckt wegen hoher Benzinpreise, runter damit auf Steuerkosten. Auf Deutsch Tankrabatt genannt. Die Bundeswehr ist zum Totlachen, einfach 100 Milliarden drauf. Die Deutsche Bahn kommt nicht, hallo, 9-Euro-Ticket. Also dieses Opium fürs Volk, Geld, das kann eine Weile vielleicht gut gehen, aber auf Dauer müssen die Probleme gelöst, nicht abgekauft werden. Trotzdem habe ich mich natürlich total auch über die Ergebnisse in NRW und Schleswig-Holstein gefreut und gleich eine sehr arrogante deutsche Mail an meine Großfamilie in Südfrankreich geschickt, die immer noch wegen der Front National zittern müssen bei der nächsten Wahl, denke ich. Also insofern, Pouce levé, Christoph, Daumen hoch, aber nur für den Moment.
Das nehme ich an.
In Ordnung. Markus, dann kommen wir zu deiner These.
Ja, ich war diese Woche geschockt von einem Gastbeitrag von 5 ziemlich erzkonservativen WissenschaftlerInnen in der Welt, die behaupten, dass ARD und ZDF unsere Kinder sexuell umerziehen würden. Kritisiert wird da in einem 50-seitigen Dossier unter anderem die Sendung mit der Maus, Formate von Funk oder die Sendung Quarks. Die bringen auch medizinische Argumente, die ich persönlich für zum Teil großen Unsinn halte. Ich kann das aber, weil ich kein Mediziner bin, nicht wirklich beurteilen. Ne? Was ich so als Medienjournalist aber sagen und beurteilen kann, das sind so die gesellschaftliche Dimension, die das Ganze hat. Und das ist dann auch meine These. Ich finde, dass Transsexualität und Geschlechtsidentität in den Medien heute Thema sind. Auch im Programm für Kinder und für Heranwachsende. Das ist ein ganz wichtiger Schritt nach vorn. Diese Programme helfen meiner Meinung danach dabei, Vorurteile gegen die LGBTIQ-Community abzubauen und die Feindlichkeit, die es dazu über lange Zeiten gab, auch abzubauen. Gutes Beispiel, wenn ich jetzt so in die 7. Klasse meiner 13-jährigen Tochter gucke, dann herrscht da heute, glaube ich, ein offenerer, toleranterer Umgangston, als das vor 30 Jahren bei mir der Fall war. Das finde ich gut so. Das ist, glaube ich, ein Verdienst der Medien. Klar, da wird auch weiterhin noch gemobbt und so, aber es wird anders gemobbt. Es sind nicht mehr so viele homosexuellen feindliche Sprüche, die man da hören muss, glaube ich zumindest. Zumindest da in dem Ausschnitt, den ich habe.
Christoph Arment, deine Haltung zu diesem Text in der Welt?
Ja, also zunächst mal bin ich ja eigentlich immer für Debatte und Diskussion, weil wir ja gerade auch schon darüber gesprochen haben, was eigentlich eine lebendige Gesellschaft ausmacht. Das heißt ja auch Standpunkte auszuhalten, mit denen man eigentlich inhaltlich nichts anfangen kann, solange sie sich im Rahmen der Gesetze bewegen natürlich. Und ich konnte diesen Beitrag nicht so nachvollziehen. Ich muss aber auch zugeben, ich habe die Sendung mit der Maus jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so aktiv verfolgt. Deswegen, also es ist immer sehr leicht bei solchen Schlagzeilen dann sofort zurückzuschießen. Also das, was du, Aline, vorhin mit dem Twitter Deutschland beschrieben hast, was ja auch stimmt. Also ich würde sagen, dass natürlich in der Sendung mit der Maus solche Themen aufgegriffen werden müssen. Dass natürlich auch Wissenschaftler, ob sie jetzt da wirklich Experten auf dem Gebiet sind oder nicht, auch sich dazu äußern sollten. Und dann kann man ja darüber debattieren und natürlich, und da hat Markus völlig recht, und deswegen gebe ich ihm den Daumen hoch, gehört so etwas in eine solche Sendung und das ist die Lebenswirklichkeit von heute. Ob das jetzt manche reaktionäre WissenschaftlerInnen, kleiner Scherz am Rande, ertragen oder nicht.
Alles, was ich über Sex weiß, habe ich bei der Sendung mit der Maus gelernt. Ja, die körperlichen Gefahren des Fernsehens. Davor haben uns ja eigentlich schon unsere Eltern gewarnt, oder? Ich glaube, wir drei sind alle ungefähr gleich alt. Früher hieß es bei mir noch, davon bekommt man viereckige Augen. Heute fallen uns dabei also die Pimmel oder Brüste ab. Ups. Darf man das sagen, Markus, bei Turi 2?
Bei Turi 2 darfst du alles sagen.
Okay.
Hier gibt es keine Beschränkung.
Ja.
Nein, also Klapphaus hat uns gerade rausgeschmissen.
Genau, wir schneiden das später raus. Nein, also ich finde es ganz wichtig, im Grunde die Debatte, die jetzt daraus sich entsponnen hat. Ne? Insofern ein Hoch natürlich auf deine These, ein Hoch auf die Sendung mit der Maus. Auf die Meinungsvielfalt eventuell. Wichtig ist, dass jetzt darüber gesprochen wird. Jetzt zum Beispiel auch hier. Vor allem aber steht ja hinter dieser Meinung die Haltung, pfui, sowas wollen wir hier nicht. Und das wird dann eben mit zweifelhaften Expertisen wissenschaftlich verbrämt. Interessant finde ich dabei, dass die gleichen Leute die Medienzensur in islamischen Ländern beklagen, wenn dort das Zeigen von sogenannten unmoralischen Filmen verboten wird. Also alle Filme, in denen Frauen irgendeine relevante Rolle spielen. Freiheit ist bei der Zeitung Welt offenbar eben immer die Freiheit der genauso Denkenden. Ich finde, es gäbe sehr viele Sendungen, über die man sich Sorgen um die Zuschauerschaft machen könnte oder müsste. Die Sendung mit der Maus gehört definitiv nicht dazu. Ich habe aus diesem Gastbeitrag nur eins gelernt, dass ich meine Kinder ab sofort nicht ohne elterliche Aufsicht Texte aus der Welt lesen lassen sollte.
Also ja, könnte ich jetzt natürlich wieder, also ich finde das gar nicht schlecht, dass der Text veröffentlicht ist und zur Diskussion gestellt wird, aber er braucht natürlich Gegenrede, am liebsten auch in der Welt, ne, finde ich.
Mm, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob die Kollegen von der Welt da eine Einladung ausgesprochen haben, weil natürlich solche Debatten beleben ja auch die Diskussion nicht nur in der Gesellschaft allgemein, sondern innerhalb der Leserschaft. Also da sind wir, glaube ich, gespannt. Und ich meine, natürlich ist es so, dass im Journalismus gibt es natürlich in manchen Redaktionen eher eine Überverständnis auch. Das gibt es schon auch bei solchen Themen. Und das muss man dann eben auch aushalten, wenn dann auch mal eine Gegenrede kommt, die vielleicht ein bisschen konservativer ist.
Genau.
Würdest du das denn als Anlass nehmen für dich, jetzt als Editorial Director, dass du darauf antworten lässt in dem Zeitmagazin?
Nee, also das jetzt, wir sind natürlich jetzt auch, also das Zeitmagazin ist ja jetzt kein Feuilleton, also insofern in der Zeit könnte darauf geantwortet werden. Bei uns ist es eher so, dass wir sagen, zum Beispiel zum Thema Transsexualität, lass uns mal in die Tiefe gehen und eine Langzeitrecherche machen. Um wirklich dem Thema mal auf den Grund zu gehen. Also wir würden uns jetzt nicht an solchen Twitter-Debatten sofort beteiligen.
Ja, also einfach mal Kinder dabei beobachten, wenn sie Sendung mit der Maus sehen, ob sie dann vor Schreck schwul werden. Wissenschaftlich, glaube ich, schon sehr lange widerlegt wurde. Wollen wir zu meiner These kommen?
Ja, gerne.
Die Queen feiert 70-jähriges Bühnenjubiläum und alle feiern mit. Nicht nur die ohnehin seltsamen Briten, sondern auch Deutsche verzeihen dieser Frau alles, obwohl sie berufsmäßig mehr Geld verschleudert hat als Andi Scheuer. Sie ist einfach schon immer da und das gibt uns irgendwie ein gutes Gefühl in diesen Zeiten, in denen sich alles so schnell verändert. Meine These, so eine Figur täte gerade auch Deutschland sehr gut. In Frage für diesen Job, der allen so ein bisschen Stabilität verleihen sollte, käme Harpe Kerkeling. Den mögen ja alle irgendwie sehr gerne. Und wenn der nicht will, würde zur Not ich übernehmen. Christoph Amel, was meinst du?
Also erstmal bin ich natürlich gespannt, wie du dich kleiden würdest als Queen. Also das ist die erste Frage. Also, ich muss jetzt hier was gestehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das als seriöser Zeitjournalist überhaupt sagen darf.
Ja, da hast du.
Aber
wird die Überschrift.
Ich bin ein Fanboy der Queen. weil ich finde diese Frau, wenn man sich ihr ganzes Leben anschaut und wie sie damit umgegangen ist mit all diesen politischen Veränderungen. Ich meine, Großbritannien ist ja nun wirklich auch in den letzten Jahren durch viele Krisen und dramatische Situationen gegangen. Wie sie wirklich die Kontenance bewahrt hat, ist einfach nur beeindruckend. Auch in ihrer eigenen Familie sind ja so viele teilweise auch schreckliche Dinge jetzt passiert, Dramen passiert. Und also mich beeindruckt diese Frau wirklich sehr. Ich meine, die Engländer, die Briten haben die Queen, wir haben Steinmeier.
Du, also, der ist, wer weiß.
Ja, ich meine, das
vielleicht muss man ihn nochmal umstylen.
Ja, ich meine, das, also natürlich ist es so, dass wir Deutschen auch von mit einer gewissen Distanz natürlich auf das Königshaus schauen. Wahrscheinlich haben Engländer, und das sieht man ja auch in den Umfragen in Großbritannien, da gibt es ja doch eine größere Gruppe von Menschen in der Bevölkerung, die das Königshaus sofort abschaffen wollen, am liebsten morgen. Aber von uns aus betrachtet, würde ich immer sagen, ist es für uns auch ein fantastisches Schauspiel. Ich habe mir heute Morgen noch mal so ein paar Bilder von gestern von der Parade angeschaut, und also ich muss sagen, also dieses Taubenblau steht ihr einfach sehr gut.
Ja, aber Christoph, genau das ist doch der Punkt. Sie ist einfach da. Gibt es denn irgendeine Rede von ihr, die dich wirklich beeindruckt hat? Also da ist dann vielleicht der Steinmeier-Vergleich wieder ganz gut. Dass sie einfach nur da ist, ist das wirklich eine Berechtigung dafür?
Es ist auf jeden Fall eine Beruhigung. Also zumal sie ja offenkundig doch, wenn es drauf ankommt, auch in der Lage ist, Fehler zu korrigieren. Ich meine, wir sind ja alt genug, um uns daran zu erinnern, wie sie, also die Queen und das Königshaus mit Lady Diana umgegangen ist. Und da gab es ja damals auch viele Probleme. Und ich glaube, dass sie daraus auch gelernt haben, anders mit diesen Krisen umzugehen.
Naja, aber Harry und Meghan, also ich weiß nicht. Meine These ist ja im Grunde, die Frau macht gar nichts. Sie ist einfach nur da und alle finden sie toll, nur weil sie da ist. So ein bisschen dieser Dieter Bohlen-Effekt, der auch so.
Aber ja, das hat die Queen nicht verdient.
Das finde ich jetzt auch leicht Widerspruch.
Auf einmal sagen alle, ach komm, der ist doch, ich erinnere mich, der war schon immer da. Eigentlich ist Cherry Lady doch ein ganz guter Song.
Okay, also wenn wir jetzt über Musik reden, es gibt zwei, drei Modern Talking Lieder aus den 80ern, die unter Italo-Disco-Camp-Maßstäben wirklich gute Popmusik sind.
Brother
Aber das, Brother, also, oder ja, You're My Heart, You're My Soul oder so. Aber das würde ich wirklich abziehen von der öffentlichen Figur Dieter Bohlen.
Na gut. Also gibst du mir jetzt einen Daumen hoch oder runter dafür, dass ich sage, sie ist einfach nur da und deshalb fänden sie alle toll und das könnten wir in Deutschland auch gut gebrauchen. Einfach jemand, der da ist, nicht viel tut, einen taubenblauen Hut aufsetzt und okay ist.
Wenn du damit auch sagen willst, dass es eine beruhigende Wirkung auf uns alle hat, dass einfach Menschen da sind und weitermachen und nicht schnell aufgeben, dann gebe ich dir einen Daumen hoch.
Sehr gut, nehme ich.
Also ich versuche es mal kurz zu machen. Also ich bin da sehr bei Christoph. Es ist ein tolles Schauspiel, das wir da sehen. Und ich glaube, es ist für uns vor allen Dingen deswegen ein tolles Schauspiel, weil wir uns eben über die Queen nicht ärgern müssen, sondern weil die Queen für uns eben einfach da ist, weil nicht unsere Steuergelder bei ihr landen. Und deswegen ist sie so eine Galionsfigur und überhaupt deswegen gucken wir so gerne auf den europäischen Adel, nicht nur auf die Queen, sondern auf den übrigen Adel eben auch. Ich glaube, wenn wir in Deutschland wieder einen König hätten, selbst wenn Aline die Königin wäre am Ende des Tages, ich glaube, das würde hierzulande mehr Ärger bringen als Spaß, außer für Aline.
Es ist ja schon interessant mit den Deutschen und dem Adel, weil also wir haben ja keinen Adel mehr. Also
nur noch vom Namen her, ne, Frau von
Wem
Dahlen.
Sagst du das?
Genau. Aber gleichzeitig gibt es eben diese unglaubliche Faszination für den Adel. Mhm. Ich meine, wir erinnern uns an einen Politiker aus den südlichen Bayern. Gefilden Deutschlands, der ja eigentlich im Grunde genommen davor war, Kanzler zu werden. Und auch wegen, in Wahrheit natürlich auch wegen seiner Adelsherkunft damals so gefeiert worden ist. Ja. Also es ist schon interessant. Also einerseits diese Ablehnung und gleichzeitig so eine unglaublich große Faszination für Königin von Aline.
So, ich werde mir jetzt im weiteren Verlauf dieses Podcasts überlegen, wer von euch beiden Monsieur Pompadour wird. Und bedanke mich.
Unser Gast im Kreuzverhör.
Wir haben viele kurze Fragen und bitten um schnelle, kurze Antworten. Lieber Christoph, wann wachst du morgens auf?
Zwischen 7 und 7:30.
Was machst du dann als erstes?
Ich wünschte, ich könnte sagen, ich schaue zum Fenster heraus, nehme eine gedruckte Zeitung, die mir in die Wohnung hineingetragen worden ist, und lehne mich zurück. Aber natürlich greife ich in Wahrheit als erstes zum Handy.
Und welches Medium nutzt du dann als erstes?
Ich schaue erst die persönlichen Nachrichten an. Wahrscheinlich in der Reihenfolge DMs, WhatsApp, SMS. Und dann gehe ich natürlich einmal auf Zeit Online, um zu schauen, was ist los. Und dann stehe ich auf und mache Deutschlandradio an. Und dann mache ich mir einen Kaffee und werde so langsam wach. Und gehe dann meistens ganz früh morgens noch laufen. Und beim Laufen höre ich aber meistens Musik oder einen Podcast, den ich noch unbedingt hören wollte. Und jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online.
Welches Medium ist für dich denn über den Tag das Wichtigste?
Erstaunlicherweise schaue ich sehr oft dann doch auf Twitter, um zu sehen, ist da irgendwas Neues passiert, weil natürlich die Nachrichten, die wirklich wichtigen Nachrichten kommen, merke ich schon, bekomme ich oft zuerst auf Twitter mit. Und ich höre aber auch mittags nochmal beim Deutschlandradio rein. Also insofern höre ich schon relativ viel Radio, wenn ich kann, und nutze Twitter für die aktuellen Schlagzeilen.
Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht?
Erinnert sich noch jemand an Clubhouse?
Ja, so schemenhaft.
Nein, es ist wirklich rührend. Also ich muss es, also wenn ich kurz noch sagen darf, also ihr macht das ja als Podcast, der eben auch live ausgestrahlt wird auf Clubhouse. Und ich erinnere mich wirklich, also wir erinnern uns ja wahrscheinlich alle dran, diese absolute Euphorie, als plötzlich Clubhouse auftauchte zu Beginn der Pandemie und wir alle zu Hause saßen und diese Räume mit 5000 Leuten immer voll waren und Thomas Gottschalk noch einen achten Frühling erlebt hat. das Interessante ist ja, also wer hätte gedacht, dass es auch so schnell der Hype auch wieder verschwinden kann, und trotzdem gibt's es ja noch. Mhm. Und das ist ja immer so spannend bei Medien. Ich meine, bei Podcasts war es ja auch so. Es gab, glaube ich, mindestens zwei Podcast-Wellen, bevor Podcasts wirklich populär wurden. Und manchmal entwickeln sich ja Medien dann so abseits der großen Scheinwerfer dann nochmal auf eine ganz kreative Art und Weise weiter. Also ich bin gespannt, was mit Clubhouse passiert.
Du, darüber sprechen wir gleich nochmal im sogenannten Deep Dive bei uns, wie das alles passiert, dass verschiedene Medien auf einmal einen zweiten Frühling oder gar einen achten Frühling wie Thomas Gottschalk erleben. Erzähl uns erstmal, was ist denn deine erste Werbeerinnerung?
In meinem Leben insgesamt.
Ja.
Ich glaube, das allererste Werbeplakat, das ich gesehen habe, war zum 83er Wahlkampf von Helmut Kohl. Also ich glaube, das war der 83er Wahlkampf. Da stand nämlich auf den Plakaten irgendwo die Wende. Und ich weiß noch, dass ich meinen Vater gefragt habe, was ist denn damit gemeint, die Wende? Also das ist meine allererste Werbeerinnerung, und also an gedruckte Werbung. Und genial fand ich damals, das muss so 1989 gewesen sein, als Madonna ein neues Video veröffentlicht hat, und das war aber eigentlich, wurde als Pepsi-Commercial, glaube ich, gesendet. Also in meiner Erinnerung war das zumindest so. Also das fand ich auch damals als Teenager fantastisch.
Was ist dein schönstes Interneterlebnis?
Menschen kennengelernt zu haben, die ich so wahrscheinlich nie getroffen hätte.
Welche Werbung, um nochmal darauf zurückzukommen, gefällt dir heute besonders?
Vor kurzem bin ich über einen neuen Spot von Calvin Klein gestolpert, über den ich dann auch im Newsletter geschrieben habe, weil ich den wirklich fantastisch finde. Der geht damit los, dass man Neil Tennant von den Pet Shop Boys sieht mit Sonnenbrille, und der fängt an, eben aus einem alten Klassiker von den Pet Shop Boys aus den 80ern zu singen, und dann gleitet man aber mit Skateboardern, die maximal 25 sind, durch das New York von heute, und einer dieser Skateboarder steigt dann in ein Taxi und Willem Dafoe ist der Taxifahrer. Der dreht sich um und erkennt plötzlich diesen Skateboarder und sagt, hey, where are we going? Und dann sagt er seine Adresse und sagt dann, you're this guy, right? Und dann nickt der Skateboarder, und dann sagt Willem Dafoe einen fantastischen Satz: damn, I'm good at trivia. Und am Ende dieser Werbung sieht man Joan Collins, also auch die große Schauspielerin. Ja. Die Schauspielerin. Also man sieht eben die verschiedenen Generationen, die Tochter von Madonna taucht auch noch zwischendurch auf. Und wie dieser Spot es schafft zu dokumentieren, dass wir heute in einer Popkultur leben, in der im Grunde genommen die letzten 40, 50 Jahre parallel vor uns liegen, als sei es die Gegenwart. Mhm. Das finde ich, ist wirklich fantastisch gelungen. Alistair McLennan, englischer Fotograf, hat Regie geführt.
Welche Werbung nervt dich?
Ich block die immer sofort weg, deswegen habe ich die gleich vergessen. Also besonders auf Twitter gibt's, ich weiß gar nicht, da bin ich irgendwie, muss ich in irgendwelche Algorithmen reingerutscht sein von irgendwelchen merkwürdigen Startups, für die ich mich noch nie interessiert habe, oder sonst irgendwelche NFT-Anlagefonds. Also dieses Blockieren bei Twitter ist wirklich sehr angenehm.
Welche Marke begeistert dich?
Eine kleine, feine Marke aus Berlin, ein Manufaktur-Ledermacher, Corbinian Hess heißt er, stellt Schuhe selber her und ich finde, diese Marke hat es verdient, noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.
Auf welche Werbung bist du zuletzt reingefallen?
Auf diese eine Werbung auf Twitter, die ich nicht blockiert habe.
Was war dein Berufswunsch als Kind?
Also klischeehafterweise, der Junge auf dem Land in Langgöns aufgewachsen, so im nördlich von Frankfurt, ich wollte Fußballprofi werden und habe das auch über Jahre sehr ernsthaft betrieben, bis ich mal eine ernsthafte Verletzung hatte. Wobei mir vor kurzem eine Mitschülerin aus dem Gymnasium gesagt hat, die das irgendwo gelesen hatte, weil ich das schon mal erzählt habe, ob ich denn vergessen hätte, dass ich schon in der 6. Klasse eine Klassenzeitung gemacht hätte. Und das hatte ich tatsächlich vergessen. Also ich habe mit zwei Freunden in der 6., 7. Klasse, also weil uns die Schülerzeitung, glaube ich, zu langweilig vorkam, haben wir eine Klassenzeitung gemacht, nur für unsere Klasse und die Parallelklasse. Also insofern wollte ich vielleicht vermutlich auch schon immer Journalist werden.
Was war der beste Rat deiner Mutter?
Weitermachen.
Was ist deine heimliche Schwäche?
Ich würde wahnsinnig gerne besser kochen können und mein Aufschlag im Tennis ist auch definitiv verbesserungsfähig.
Was ist dein unterschätztes Talent?
Weiterzumachen.
Wer ist dein Vorbild?
Habe ich eigentlich nicht. Also ich habe überlegt, weil ihr habt mir die Fragen vorgeschickt aus diesem Fragebogen. Ich habe nicht dieses eine Vorbild, muss ich sagen. Da muss ich leider passen.
Mhm, völlig in Ordnung. Mit diesem Spruch würdest du für dich selbst werben?
Du kannst dein Leben ändern.
Was war dein Abi-Durchschnitt?
1,9, allerdings Hessen-Abi. Wobei ich das gelegentlich mal in unserem Podcast, also in dem Alles gesagt Podcast schon erwähnt habe, weil da fragen wir auch immer nach der Abi-Note, weil wir merken, das ist, ja, nee, weil das ist, so ist es. So ist es. Also wir haben auch Armin Laschet, als wir den im Podcast vor kurzem hatten, der hat, glaube ich, zum ersten Mal öffentlich bestätigt, dass er, ich glaube, er hatte eine 2, noch irgendwas, Abischnitt. Also es ist tatsächlich irgendwie ein Thema. Ich habe das nur ein, zwei Mal schon erwähnt, dass ich eben dieses Hessen-Abi habe, woraufhin natürlich relativ viele Mails kamen aus Hessen. Also ich entschuldige mich jetzt dafür. Ich bin so alt, ich habe 1993 in Butzbach auf der Weidischule Abitur gemacht, dass es damals noch kein Zentralabitur in Hessen gab.
Also na gut, ich habe Hamburger Abi, insofern kannst du mir das ruhig alles erzählen. Aber verrat mal schnell.
Was ist euer Abischnitt?
Ich hatte 2,3, also nicht so gut.
Oh shit, ich hatte 2,4. Okay, schnell die nächste Frage. Womit hast du dein erstes Geld verdient, lieber Christoph Armin? Schnell
abdenken. Ja, ich habe schon gemerkt, ihr wollt darüber nicht reden, aber ich mein Vater sagte irgendwann mal, sag mal, es würde dir auch mal ganz gut tun, also als ich so ein Teenager war, mal eigenes Geld zu verdienen. Ich habe da mit meinem Kumpel aus dem Dorf geredet, der hatte eine Autowerkstatt und eine Tankstelle. Und da habe ich tatsächlich dann eben 2 Jahre lang so Abend- und Samstagnachmittagsdienste an der Tankstelle gemacht, älteren Damen das Öl gewechselt und eben die Leute aus dem Dorf nochmal ganz anders kennengelernt, was wirklich fantastisch war. Also ich erinnere mich an einen Gast, der Stammkunde, der reinkam und, glaube ich, Ernte 23 kaufte, dann wieder so halb aus der Kabine raus war und sich nochmal umdreht und sagt, ach, und ein Jägermeister noch.
Und aber älteren Damen das Öl gewechselt ist jetzt in Hessen nicht was anderes als sonst in Deutschland,
es,
oder?
Es war keine Metapher.
Alles klar.
Und in der Woche drauf kam der wieder und also sagte wieder an der Ernte 23 und drehte sich wieder um, zahlte und war schon wieder halb raus. Und ich sagte zu ihm, und ein Jägermeister? Und er schaute mich total entsetzt an und sagt, wie kommen Sie denn darauf? Ging zur Ausgangstür, drehte sich nochmal um und sagte, ach doch, vielleicht schon.
Genau, und du zu Iris Berben, so als sie das Buch geschrieben hat, so, vielleicht ein Ölwechsel? Alles klar. Was hättest du früher gerne über deinen jetzigen Beruf gewusst?
Dass sich so viele Medien noch entwickeln würden, dass man vollkommen andere Dinge machen kann, als am Anfang unserer Berufskarriere noch denkbar war.
Und was war deine beste berufliche Entscheidung?
Ich hab ja in Gießen studiert und habe eben parallel so frei geschrieben für alle möglichen Zeitungen und Magazine. Und dann bekam ich eigentlich mehrere glückliche Zufälle, ein Angebot nach München zu gehen zum Jetzt-Magazin von der Süddeutschen. Da war ich aber noch also mitten im Studium, also noch nicht mal, also glaube ich im dritten Semester. Und im Grunde genommen waren alle so ein bisschen skeptisch. Also auch meine Familie war skeptisch und Freunde waren skeptisch. Du wirst München hassen, du wirst dich da nicht wohlfühlen. Meine Eltern waren auch etwas irritiert, du musst doch ein abgeschlossenes Studium haben. Und ich bin im Nachhinein sehr froh, dass ich das dann trotzdem gemacht habe, weil diese Jahre in München waren beruflich für mich die allerwichtigsten.
Und was war der schlechteste Ratschlag, den du je erhalten hast?
Habe ich verdrängt.
Welches war die erste Demo, auf der du je warst?
Ich glaube, es war eine Mahnwache, die wir gehalten haben beim Irakkrieg 91 oder 92, also Anfang der 90er Jahre jedenfalls, haben wir die jeden Morgen vor der Schule gehalten.
Wofür schätzen dich deine Mitarbeitenden?
Für die vielen Ideen.
Und wofür schätzen sie dich weniger?
Für die vielen Ideen.
Schwarz, Rot, Grün, Gelb, was ist deine politische Farbe?
Ich bin absoluter Farbwechsler.
Bei welchem Thema hast du zuletzt deine Meinung geändert? Jetzt sag nicht bei der Landtagswahl.
Nee, also ich hätte nie gedacht, dass ich so aktiv sein würde, ja sagen würde zu der Frage, sollen wir der Bundeswehr 100 Millionen, wie viel?
Milliarden.
Milliarden. 100 Milliarden geben. Also, dass man in der Situation sein würde, ich erinnere mich schon noch an die Interviews, die Donald Trump gegeben hat, Deutschland kritisiert hat, dass wir die 2% nicht einhalten. Und dass wir jetzt in einer Weltsituation sind, die das nötig macht, aus meiner Sicht auch, hätte ich ehrlich gesagt vor 5 Jahren nicht geglaubt.
Welcher Künstler ist völlig überschätzt?
Banksy.
In wie viele Künstler, über die du je berichtet hast, warst du schon mal verknallt?
Ich bin froh, dass du fragst Künstler, deswegen sage ich in keinen einzigen.
Oh, Mist.
KünstlerInnen.
Oh, musst du sagen, jetzt, ja, jetzt
ich sag dir doch, dass du gendern musst. Oh, Mensch, du.
Gut. So, komm, wir machen jetzt Sätze beenden. Dann mach sie doch selber, Christoph. Mach dir deine Sätze doch selber. Erstens, Kritiker sind?
Wichtig.
Print kann?
Fast alles.
Deutsche Kultur ist?
Viel variantenreicher, als die deutsche Kultur selber glaubt.
Podcasts sind?
Eine Zukunft des Journalismus.
Eitelkeit ist?
Ehrlicherweise vorhanden.
Social Media taugt für?
Viele lustige Ideen und Inspirationen, wenn man einen täglichen Newsletter schreiben will.
Deutschland geht es gerade?
Besser als Deutschland glaubt.
Ich danke dir sehr.
Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
Schatz, wir müssen reden. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und der letzte Satz, den du vervollständigen solltest, geht natürlich oder spielt auf das Buch an, das hier gerade vor mir liegt. Wie geht's dir, Deutschland? Habe ich mir damals gekauft. Aber du machst ja noch viel, viel mehr. Was für ein Tag, dieser 3. Juni. Seit 5 Jahren schreibst du diesen täglichen Newsletter, der genauso heißt, Was für ein Tag. Du stehst an der Spitze des Zeitmagazins. Du hast diesen Wochenend-Podcast mit Ilona Hartmann und den unendlichen Podcast, alles gesagt mit Jochen Wegner, der allein schon mal 10 Stunden dauern kann. Schreibst du den Newsletter jeden Tag dann echt noch selbst oder woher nimmst du diese Zeit?
Ja, wir haben natürlich, als wir den Newsletter gestartet haben vor 5 Jahren, versucht ein System zu bauen, das es überhaupt möglich macht, neben den anderen Dingen, die man so macht am Tag. Deswegen habe ich an jedem Tag eine Co-Autorin, das sind zurzeit Imke Rabiger und Charlotte Westphal, die sich abwechseln und mit denen ich dann gemeinsam diesen Newsletter produziere. Also das funktioniert im Alltag eben so, dass ich morgens, also nachdem ich vom Laufen zurückgekommen bin, dann eben nochmal richtig lese, digital natürlich auf allen Nachrichtenangeboten, auch auf Social Media nochmal schaue, um mich so ein bisschen einen ersten Überblick zu machen. Und dann tausche ich mich mit einer der beiden Co-Autorinnen, also mit Charlotte oder Imke, meistens so gegen 8:30 aus. Also die haben auch dann Vorschläge dabei und wir machen so ein kleines E-Mail-Ping-Pong, verständigen uns so über die grobe Mischung des Tages und fangen dann an zu schreiben und zu recherchieren. Und tatsächlich sind am Ende alle Texte, die dann erschienen sind, das sind ja immer so 5 Textblöcke im täglichen Newsletter, die habe ich am Ende alle geschrieben, wobei ich natürlich oft auch die Recherchen der Co-Autoren nutze und dann so palimpsestartig quasi drüber schreibe und dann noch meine eigenen Ideen oder Gedanken oder Recherchen hinzufüge, damit das Ganze auch so einen Sound hat. Und das geht dann eben über den Tag hinweg, wir tauschen uns dann immer aus. Und den Einstiegstext, das, was wir Intro nennen, also wo ich so ein bisschen versuche, auf eine magazinartige Weise die Stimmung des Tages zusammenzufassen, damit man also die großen politischen, kulturellen, ökonomischen Ereignisse nicht verpasst. Den schreibe ich dann meistens so im Laufe des Nachmittags. Und dann produzieren wir so zwischen 16 und 17 Uhr. Es geht dann ins Korrektorat und dann ändern wir immer noch mal was und mir fällt doch noch mal was ein und dann habe ich doch noch so einen halben Satz, den ich noch hinzufüge. Und dann schicken wir den, wenn alles gut geht, so kurz nach 17 Uhr raus.
Ganz kurze Frage dazu. Es gibt viele Chefredakteure, kenne ich, die sagen, oh, so Editorials schreiben, das ist so mit die schwerste Aufgabe. Das machst du ja im Prinzip ja jeden Tag. Fällt dir das leicht?
Naja, absolut. Also Editorials sind, also ich glaube, also in den seltensten Fällen wirklich so gewinnbringend, da hast du recht. Im Grunde genommen, was mir eben, also was ich selber ehrlich gesagt gar nicht gewusst habe, als ich angefangen habe, an dem Newsletter zu schreiben, es ist natürlich eine unglaublich große psychologische Erleichterung, wenn du sagst, okay, ich schaue mir jetzt mal an, was am Tag passiert ist. Das kommt ja jetzt gar nicht von mir, sondern das kommt ja in meine Richtung. Das sind ja die Schlagzeilen oder Dinge, die ich so lese und aufgeschnappt habe. Und dann versuche ich eben daraus einen hoffentlich unterhaltsamen Text zu machen. Also sozusagen die Hürde, weil die Hürde ja sozusagen scheinbar nur die Nachrichten sind, die liegt relativ niedrig und dann kann ich mit diesen Nachrichten anfangen, hoffentlich sprachlich und hoffentlich unterhaltsam ein bisschen zu spielen. Aber wir versuchen natürlich. Danke.
Ja, wir versuchen natürlich. Ja, 2017 erschien der erste Was für ein Tag. Ja. War jetzt aber ja nicht der erste Newsletter Deutschlands. Was war denn deine Motivation, damals auch einen zu machen?
Ja, wir haben da relativ lange überlegt und waren eigentlich der Meinung damals, dass wir also vom Zeitmagazin aus wirklich keinen Newsletter brauchen, weil ja damals die Newsletter, die eben ja, die es schon gab, die sehr erfolgreich waren vom Handelsblatt oder vom Tagesspiegel, das waren ja alles Morgen-Newsletter und ehrlich gesagt hatte ich da so das Gefühl, also die Morgenlage in Brüssel, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die Kernkompetenz des Zeitmagazins, die zu analysieren. Und dann haben wir aber, als wir uns darüber verständigt hatten, immer wieder mal nachgedacht, ja, was könnte denn eigentlich so eine Zeit sein, in der das Zeitmagazin ein Newsletter verschicken könnte? Und dann kamen wir eben auf die Idee, das könnte doch so am Ende des Arbeitstages sein, wenn man sich eigentlich schon freut auf die, pardon, alle Arbeitgeber, schönere Zeit des Tages, und sich so ein bisschen fragt, okay, was läuft denn auf Netflix heute Abend? Was gibt's eigentlich für neue Bücher? Gibt's ein Rezept? Was wollen wir denn heute Abend kochen? Oder hast du schon gehört, diese Ausstellung in Düsseldorf soll fantastisch sein? Und dann haben wir mit diesen Grundgedanken eben diesen Newsletter entwickelt, der ja dann jeden Tag um 17 Uhr verschickt wird. Und haben ja dann auch zum Beispiel während der Pandemie angefangen, weil wir da das Gefühl hatten, die Künstlerinnen und Künstler haben nicht mehr die Bühne, die sie eigentlich verdient hätten, weil ja natürlich alles geschlossen war, haben wir eben mit dem Newsletter eben noch eine eigene Bühne gebaut und haben jeden Morgen eine Künstlerin oder einen Künstler eingeladen, ihren Newsletter zu schreiben. Mhm. Und insofern versuchen wir auch immer wieder das Format weiterzuentwickeln. Als der Krieg jetzt ausgebrochen ist, haben wir uns dazu entschieden, dass wir jeden Tag vermerken, der wievielte Tag jetzt ist. Mhm. Und das führt eben manchmal dazu, selbst wenn an bestimmten Tagen keine besonders fundamentalen Nachrichten aus Russland, aus der Ukraine kommen, oder damit in Verbindung gesetzt sind, dass wir eben trotzdem immer am Ende des Einführungstextes und in der Betreffzeile diesen Tag vermerken. Und wir haben schon von einigen Leserinnen und Lesern gehört, dass das für sie so ist, ja nur ein Satz, eine kleine Formulierung, aber trotzdem immer so eine tägliche Erinnerung ist. Und heute, während wir aufnehmen, ist ja der 100. Tag.
Genau.
Richtig. Ist dieser Krieg für dich auch der Beginn einer neuen Zeitrechnung? Also nicht nur Zeitenwende, sondern für dich eine neue Zeitrechnung?
Absolut, ja. Also ich meine, wir haben am Anfang ja schon über Olaf Scholz gesprochen, der, glaube ich, heute übrigens eine Einladung bekommen hat, vor dem ukrainischen Parlament zu reden. Hat die Einladung auch schon angenommen, wenn ich das richtig weiß. Also ein Kanzler, der eigentlich nicht besonders gut kommuniziert. Aber der Begriff Zeitenwende ist, glaube ich, absolut korrekt. Der trifft schon diese Erschütterung, glaube ich, mit der die ganze Welt zurechtkommen muss. Und wir haben ja im Zeitmagazin nach ein paar Tagen, nachdem der Krieg ausgebrochen war, Kontakt aufgenommen mit einem Illustrator, mit Sergei Majdokov, der auch für viele große internationale Magazine arbeitet, auch für den New Yorker zum Beispiel, für den Guardian, der in Kiew lebt und der in Kiew ja geblieben ist und der von Kiew aus jetzt für das Zeitmagazin jede Woche seine persönlichen, ganz alltäglichen Eindrücke zeichnet und schreibt. Und ich habe eben dieses Interview geführt am Anfang mit ihm, wir haben dann eine Titelgeschichte gemacht und seitdem bin ich mit ihm fast täglich im Kontakt. Und das ist eben in der Dramatik manchmal so, dass ich manchmal, wenn er mir dann plötzlich schreibt, wenn ich ihn frage, wie es ihm geht, und er hat dann gestern zurückgeschrieben, ich guck mal kurz in diese SMS, dass es ihm gut gehe, dass er seine Tochter vermisst. Die Tochter ist mit der Mutter nach Frankreich geflohen. Und dann hat er eben gesagt, was er zurzeit macht: I'm enjoying breathing. Also ich genieße es zu atmen. Und da merkt man eben schon, dass sich unsere Welt verändert hat.
Dass die Medien diesen Künstlerinnen und Künstlern ein Forum bieten, das machen ja viele, also selbst die Vogue. Findest du denn aber auch, dass die deutsche Kultur politischer geworden ist in den vergangenen 100 Jahren?
Tagen.
Also 100 Jahren definitiv, aber in den 100 Tagen, ich meine, also Kultur entsteht ja manchmal auch mit Zeitverzögerung. Also es ist manchmal so ein bisschen ein merkwürdiger Impuls der Öffentlichkeit von Künstlerinnen und Künstlern zu erwarten. Es passiert ein Ereignis, wie jetzt zum Beispiel die Ukraine, und wo ist jetzt die Kunst zur Ukraine? Ja, aber Kunst entsteht ja anders. Kunst entsteht aus persönlichen Bedürfnissen, aus Ideen, mit denen man schon länger arbeitet. Und ich bin ganz sicher, dass wir später noch zeigen und erleben werden, wie dieser Krieg grundsätzlich auch unsere Kultur verändert, also auch die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern. Aber da würde ich immer sagen, das geht nicht so auf Knopfdruck, nicht so wie wir Journalisten täglich einen Newsletter machen können.
Im Gegensatz zu Fakten in der Weltpolitik ist Kultur ja eine sehr subjektive Angelegenheit, oder? Würdest du mir zustimmen? Wie berichtet man über Kultur, ohne dass es nur so den eigenen Geschmack gibt, der federführend ist?
Ja, also man muss den anderen Geschmack, den Geschmack der anderen mitdenken. Ich meine, klar,
schwer,
natürlich.
Oder?
Ja, also es geht ja zum Beispiel, es geht zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Imke oder mit Charlotte, wenn wir uns austauschen darüber, welche Musik wir zum Beispiel im Newsletter featuren, dann hat jede von uns Vorschläge und im Grunde genommen nehmen wir die dann auch alle gegenseitig an. Also davon, da geht's nicht immer nur um meinen persönlichen Musikgeschmack, sondern wir versuchen da schon auch ein möglichst breites Spektrum im Newsletter zu haben. Zumal ja es manchmal so ist, wenn es um Popmusik geht, dass in den traditionellen Medien die ganz großen Pop-Themen ja gar nicht so oft vorkommen, sondern es geht doch oft ja um Nischenmusik, was ja sehr wichtig ist. Aber ich finde es eben auch wichtig, dass im Zeitmagazin-Newsletter über Dua Lipa berichtet wird.
Ich habe ja schon erwähnt, ich bin so halbe Französin. Irgendwie, wenn in Frankreich die Defilés von der Fashion Week in Paris sind, dann ist das immer Aufmacher in den Nachrichten. Vermisst du das, dass in Deutschland Kultur einen anderen Stellenwert hat? Oder ist das okay?
Die Mode, meinst du?
Zum Beispiel. Es ist ja nicht nur Mode, generell. Ne? Also Dua Lipa würde jetzt auch nicht irgendwie vorkommen in der Tagesschau, dass sie ein Konzert gibt.
Nee, genau. Aber dass sie ein Konzert gibt, ist jetzt vielleicht auch nicht so spektakulär. Aber also sagen wir mal, Frankreich ist natürlich, da hast du schon recht, also in Frankreich haben ja auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wenn sie sich politisch äußern, doch oft eine andere Rolle und Bedeutung. Gibt es ja auch Philosophen, die...
Nur wenn sie aussehen wie Michel Houellebecq.
Ja, aber da gibt es auch ein paar hübschere Philosophen als Houellebecq, die auch sozusagen sehr ernst genommen werden, wenn ich mich richtig erinnere. Insofern ist Frankreich natürlich ein glaube ich, wahrscheinlich sozusagen der extremere Fall in einem Land, in dem Kultur eine große Rolle spielt. Wenn du jetzt zum Beispiel die USA betrachtest auf der anderen Seite, da spielt ja die traditionelle Kultur, also zum Beispiel Literatur, überhaupt keine Rolle mehr.
Aber dafür werden Popstars und Schauspieler Präsidenten, was nicht unbedingt förderlich ist.
Ja, das stimmt. Und auch Fernsehstar, Reality-TV-Stars, da muss man sich wappnen dagegen. Andererseits zum Beispiel, ich habe jetzt für diese Woche im Zeitmagazin Amanda Gorman interviewt, die junge Lyrikerin, die ja berühmt geworden ist durch die Inauguration von Joe Biden, die immer noch erst 24 ist. Und die will ja ernsthaft US-Präsidentin werden. Kann man in den USA, glaube ich, wenn man 35 ist. Und die bereitet sich da wirklich ernsthaft drauf vor, hat sie auch erklärt und was sie machen will und wie sie das tut. Und das finde ich dann schon auch wieder irgendwie gut, ja. Also das ist auch eine typisch amerikanische Geschichte, vielleicht werden wir die noch als Präsidentin erleben.
Lass uns ruhig ein bisschen in die Zukunft schauen. So, Tori 2 feiert dieser Tage ja 15 Jahre, Morgen-Newsletter, das Zeitmagazin feiert jetzt 5 Jahre, was für ein Tag. Du hast es vorhin schon angedeutet, welche Zukunft prognostizierst du dem Medium-Newsletter generell?
Also ich hätte ja nie gedacht, dass Newsletter mal so ein Riesending werden. Also zumindest nicht vor einigen Jahren.
Warum ist es dieses Ding? Haben die Leute alle nichts anderes zu tun?
Also ich kann jetzt nur von mir reden, dass wenn ich jetzt mich für bestimmte Themen interessiere, also zum Beispiel für Medien, dann abonniere ich eben den Newsletter, der mir das am besten liefert, einfach in die Mailbox, ohne dass ich irgendwie nach diesen Nachrichten suchen muss. Und das gilt ja auch für Rezepte. Wir haben ja auch von unserem Wochenmarktmagazin einen freitäglich verschickten Newsletter mit aktuellen Rezepten. Also das gilt ja für alle Themenbereiche und das ist ja eine angenehme Art und Weise, Nachrichten zu bekommen. Man muss nicht danach suchen, sondern sie kommen zu einem in die Mailbox. Also insofern ist es eigentlich, wenn man einmal drüber nachdenkt, total logisch. Ich habe nur auch bei mir selber festgestellt, dass man auch immer wieder mal Newsletter abbestellen muss, weil manchmal ist dann doch tatsächlich so ist, dass man dann plötzlich merkt, sag mal, den habe ich ja schon ewig nicht mehr geöffnet. Also es ist auch die Aufgabe von uns Newsletter-Autorinnen und Autoren immer wieder, sich mal was Neues zu überlegen, damit man auch interessant bleibt.
Ja genau, und das ist dann nämlich die letzte Frage, was die Zukunft angeht. Gibt es einen Newsletter, den du vermisst, der noch erfunden werden müsste oder den ihr gerade erfindet? Da müsstest du jetzt aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, und ich darf da nicht drüber reden.
Oh.
Große Geheimnisse hier am Freitagmittag. Auf Tori 2 liest man es dann aber zuerst.
Okay, versprochen.
Naja, vielleicht verklappert also, er sich jetzt bei den Abschlussfragen, die wir haben, ja,
genau,
Markus.
Genau.
Also klassische Abschlussfrage, genau. Nummer 1.
Gott sei Dank habt ihr mich jetzt schon darauf vorbereitet. Das ist irgendwie
Mist.
Gut.
Ja. Mist.
Ah, kommunikativ schlecht gelöst. Welchen Wunsch, Christoph, möchtest du dir noch erfüllen?
Den Newsletter über.
Ja, yeah, ich möchte diesen neuen Newsletter machen. Ich habe mich wirklich in Los Angeles verliebt. Also mehr Zeit in Los Angeles zu verbringen, ist so ein Lebenstraum.
Okay.
Ich war gerade da. Ich finde das ja immer sehr artifiziell. Also ich würde mitkommen nach San Francisco, aber LA, I don't know.
Ich finde LA auch super. Ich kann da, ich bin da sehr bei Christoph.
So, okay, Drinking in L.A. und Sterben. Welche Schlagzeile sollte eines Tages über deinem Nachruf bei tori2.de stehen?
Also diese Frage habt ihr mir ja auch vorher geschickt und das ist wirklich gemein. Also ich meine, ich bin 48,
natürlich.
Also aus der Sicht von vielen Hörerinnen und Hörern ein alter Mann. Aber jetzt schon darüber nachzudenken, was auf meinem Grabstein stehen soll, ist wirklich fies. Ich bin ja ein großer Wien-Fan In Österreich gibt es eine Redewendung überhaupt, wie man so im Leben so zurechtkommt und wie man so durchs Leben spazieren kann, mit einer ganz kurzen Formulierung, die ich eben sehr oft verwende. Vielleicht würde die dann draufstehen.
Okay. Ich finde die Frage gar nicht gemein. Ich finde es eigentlich ganz nett, dass ihr selber euren die Überschrift wählen dürft für den Nachruf, sonst würden wir das ja tun. Weißt du?
Oder ja, das ist klar, dass du das jetzt als nett erklärst. Das ist
ja, das ist mein Framing. Ja? Wir fragen ja auch nicht, was auf deinem Grabstein stehen muss, denn sonst würde da wahrscheinlich wieder stehen, wieder 3 Reihen vor Aline von Drateln.
Ja, von wegen.
Wo warst du bei Dua Lipa? Ich glaube, du warst bei Dua Lipa doch ganz vorne, oder?
Ich war kurz auf der Bühne, ich habe mitgetanzt, genau. Ich war die in dem taubenblauen Kostüm.
mit der Krone.
Ja. Richtig. Nee, bei Chini Gonzalez habe ich dich zuletzt gesehen.
Das war aber wirklich toll, oder? Das ist ein fantastisches Konzert, oder?
Ich bin da zufällig reingestolpert, weil ich in der Nähe war bei der Philharmonie, aber dann halt nur Reihe 7, ne? Nicht Reihe 4.
Naja.
Es war mir eine Freude.
Ebenso.
Die Konzerte mit dir zu teilen und dieser Podcast hier. Nächste Woche haben wir bei uns Friederike Probert, das ist die Gründerin des Frauennetzwerks Mission Female. So, und dann haben wir hier nämlich Frauenüberschuss mal wieder. Ich bedanke mich, du kannst gerne wieder zuhören und dabei sein. Ich würde dich vielleicht kurz auf die Bühne holen, so wie Dua Lipa mich auf die Bühne zum Tanzen.
Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
Wir haben
also jetzt sozusagen zum Podcast, nicht auf die Bühne.
Ach so.
Zu Dua Lipa.
Ich hätte jetzt beides genommen. Macht's ganz gut, bis bald und melde dich wegen des neuen Newsletters, über den wir dann berichten werden.
Versprochen. Danke, tschüss.
Danke dir.
Ciao.
Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik, jeden Freitag um 12 Uhr.